So.
Wir sprechen über die verallgemeinerte Fitting-Gruppe und Komponenten. Wir haben letztes Mal uns also erstmal mit Komponenten beschäftigt. Das heißt, wir haben geschaut, was sind Subnormalteiler, was ist perfekt sein, was ist quasi einfach sein. Wir haben ein paar Beispiele angeguckt und haben dann angefangen, ein erstes Lemma zu beweisen, Lemma 6.4. Wiederholen wir noch mal kurz, worum es da geht. Ich werde nämlich jetzt nicht das ganze Lemma noch mal anschreiben, sondern wir wiederholen kurz, was da so los war. Und dann steigen wir da in den Beweis ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir hatten eine Komponente K von G und dann hatten wir insgesamt vier Aussagen. Die erste Aussage war, dass jeder Subnormalteiler dieser Komponente K die Komponente selber ist oder im Zentrum liegt. Und das haben wir bewiesen, indem wir uns klar gemacht haben, dass das für Normalteiler gilt. Und dann haben wir gesehen, ja gut, Subnormalteiler sein ist ja nur so eine Art leichte Abschwächung von Normalteiler sein. Man kann das mit diesen Ketten von Normalteilern machen und für jeden Normalteiler hat man die Aussage und dann hat man es für den Subnormalteiler eben auch. Bei Aussage 2 haben wir uns einen Normalteiler der ganzen Gruppe G hergenommen, der die Komponente nicht enthält und haben gezeigt, dass dann das Bild in der Faktorgruppe modulo dem Normalteiler eine Komponente dort ist. Und da war dann eben der Witz, die ganzen Komponenteneigenschaften einmal nachzuweisen. Und das haben wir einfach gemacht. Aussage 3 ist, dass jeder Subnormalteiler von G die Komponente K enthält oder aber mit ihr kommutiert. Das ist das, was wir dann gleich als erstes zeigen. Und daraus wird dann folgen, dass verschiedene Komponenten von G sich gegenseitig zentralisieren. Insbesondere ist das Produkt von zwei Komponenten dann immer eine Untergruppe. Und das Produkt aller Komponenten ist dann auch eine Untergruppe. Und wie immer, wenn man alles von irgendwas nimmt, kommt da eine charakteristische Untergruppe von G heraus. Aber jetzt greife ich vor. Ich möchte jetzt also Lemma 6.4 Teil 3 beweisen. Und dann nehme ich die Notation, die wir da schon hatten. Da habe ich mir schon so einen Subnormalteiler L hergenommen. Und wir zeigen jetzt also, K liegt da drin oder die beiden kommutieren. Sagen wir also mal, Normalteiler von G und K nicht in L enthalten. Insbesondere ist dann ja nicht die ganze Gruppe G dieser Subnormalteiler L. Das ist ein Extremfall, der ansonsten ja vorkommen könnte, genauso wie L die triviale Gruppe sein könnte. Und der andere Extremfall, L gleich G, der ist jetzt ausgeschlossen dadurch, dass K nicht drin liegt. Jetzt möchte ich gerne annehmen, dass die Behauptung falsch ist. Wir wollen jetzt ja zeigen, K und L kommutieren. Jetzt möchte ich annehmen, das sei falsch. Und möchte ein minimales Gegenbeispiel hernehmen, und zwar soll G das minimale Gegenbeispiel sein. Also die große Gruppe soll die sein, auf die Minimalität sich bezieht. Angenommen, beide kommutieren nicht, und es sei G ein minimales Gegenbeispiel diesbezüglich. Was bedeutet, dass wenn man die ganze Situation irgendwie in eine echte Untergruppe fokussiert kriegt, dass dann da alles funktioniert, weil ja hier ein minimales Gegenbeispiel ist. Das ist also jetzt das Ziel. Insbesondere ja, gehen wir davon aus, dass es falsch ist, was wir zeigen wollen. K und L kommutieren nicht. Und gucken wir mal weiter, was wir noch an anderen Spezialfällen haben. Könnte es sein, dass einfach K gleich G ist, was wäre denn dann los? Naja, L ist immerhin ein Subnormalteiler von G. Im Falle K gleich G hätten wir also jetzt einen Subnormalteiler von einer Komponente. Und ich weiß, das sieht teilweise komisch aus, aber Gruppen können eine Komponente von sich selbst sein. So, wenn sie perfekt und quasi einfach sind, sind sie halt eine Komponente von sich selber. Warum nicht? Alt 5 ist eine Komponente von sich selber, zum Beispiel. Das heißt, das ist ein Fall, den man sich durchaus angucken muss. Aber dann ist halt L ein Subnormalteiler einer Komponente und bei Komponenten wissen wir, wo die Subnormalteiler liegen. Das sind nämlich die Gruppe selber oder die Dinger liegen im Zentrum der Komponente. Und da K und L verschieden sind, denn K liegt nicht in L, die sind also insbesondere nicht gleich, muss jetzt L im Zentrum von G liegen in dieser Situation. Und da habe ich Teil 1 des Lemmas benutzt. Ich glaube, letztes Mal habe ich die so eingekullert. War das so? Ich erinnere mich dunkel, dass ich mal das eingekullert habe. weil ich das lustig fand. Okay, jetzt muss also L im Zentrum von G liegen, insbesondere A durch sein und da, oh, wenn man im Zentrum von G liegt, dann kommutiert man ja mit allem. Das heißt, dann ist der Kommutator doch 1. Das geht ja überhaupt nicht. Ja, wir sind sofort fertig, das ist sofort Quatsch. Das geht also nicht. Also ist K ungleich G. Okay. Und jetzt möchte ich mir die Situation mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive angucken. Wir haben hier so G. Irgendwo hier ist, ist dieser Subnormalteiler L. Irgendwo hier ist die Komponente K. Die ist ja auch ein Subnormalteiler. Und was heißt es, Subnormalteiler zu sein? Na, das heißt, dass man so eine Kette findet von Untergruppen, wo immer eine normal in der nächsten ist und irgendwann kommt man bei G an. Das heißt, zu K gehört so eine Kette. Ah, vielleicht gibt es Buchstaben. Gibt es Buchstaben? Nein. Irgendwo hier oben ist jetzt so ein Normalteiler von G, der hier zu dieser Seite gehört, zu K. Und den nenne ich U1. So, dann geht es hier oben weiter. Und genauso hier, L ist ja auch ein Subnormalteiler, das heißt, da finde ich auch solche Untergruppen. Und dann lande ich irgendwann auch da oben und habe dann hier einen Normalteiler auf dem Weg zu L, der U2 heißt. So. Sowas gibt es einfach nur, weil L und K Subnormalteiler sind. Wir wissen nichts über die Länge dieser Kette, fast nichts. Wir wissen, dass L und K beide von G verschieden sind. Das heißt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass L normal in G ist und K normal in G ist und wir sozusagen direkt da oben sind. Aber das ist so das ist das, was am nächsten dran ist, was passieren könnte. Ansonsten liegen wir da irgendwo rum. Und da L und K nicht G sind, sind diese Normalteiler U1 und U2, die wir da unterwegs sehen, echte Normalteiler von G. Die sind nicht G. Das schreiben wir jetzt einfach erstmal hin. Da K und L Subnormalteiler von G sind und gleichzeitig von G verschieden. Dass die verschieden sind von G und K bzw. L enthalten. Ich schreibe es also jetzt so hin, wie es da steht. K liegt in U1, ist ein Normalteiler und echt ungleich G. Und L liegt in einem Normalteiler U2, der ebenfalls ein echter Normalteiler von G ist. Und jetzt ist der Witz. Genauso wie ein Normalteiler, der in einer Untergruppe liegt, dann ein Normalteiler der Untergruppe ist, genauso ist ein Subnormalteiler, der in einer Untergruppe liegt, ein Subnormalteiler dieser Untergruppe. Man nimmt nämlich einfach, also in diesem Fall ist es sogar ganz einfach, denn man nimmt einfach die Kette bis dahin, wo sie halt läuft. Natürlich ist L ein Subnormalteiler von U2 und K ist ein Subnormalteiler von U1. Und jetzt gucke ich mir den Kommutator von K und L an und schaue mal, wo der liegt. Vorhin hatten wir das so ähnlich. Da hat Jesse nämlich erklärt, dass wenn man, das war in der nilpotenten Gruppe G und wir hatten die Untergruppen A und B. Und Jesse hat nochmal erklärt, wenn man sich so einen kleinen Kommutator anguckt, kleines a, kleines b, dann liegt der in der Gruppe Kommutator von groß A mit groß B. Und sowas ähnliches benutzen wir jetzt. K ist eine Untergruppe von U1, L ist eine Untergruppe von U2, deswegen liegt dieser Kommutator im Kommutator von U1 mit U2. Und U1 und U2 sind Normalteiler und wenn ich Kommutatorgruppen bilde, die mit Normalteilern zu tun haben, dann kann man mal gucken, wo liegen die drin. Das haben wir ganz am Anfang gemacht, Anfang von Kapitel 2 oder so. Das liegt im Durchschnitt dieser beiden Normalteiler. Das ist also etwas, was wir über den Kommutator von K mit L wissen. Der liegt im Durchschnitt von U1 und U2. Und da ich mit dem jetzt noch ein bisschen weiter arbeite, kriegt der meinen Namen. Ich nenne ihn mal H. H ist jetzt unser Name für den Kommutator von K mit L. Das ist eine nicht triviale Untergruppe nach Annahme. Und wir gucken jetzt mal so ein bisschen, ob wir verstehen können, wo die liegt und wie die da liegt und was da so los ist. Zum Beispiel gucken wir uns gleich den Normalisator an. Der heißt N1. Glaube ich. Oh ja, ich betrachte den Normalisator in H, aber nicht in G, sondern in U1. Deswegen auch N1. So, was liegt denn alles drin? Na, so eine Kommutatorgruppe ist immer invariant unter den beteiligten Untergruppen. Auch das haben wir am Anfang besprochen. Dieser Kommutator ist also invariant unter Konjugation mit Elementen aus K und invariant unter Konjugation mit Elementen aus L. Anders gesagt, der Normalisator von H in der großen Gruppe G enthält die Untergruppen K und L. Der Normalisator innerhalb von U1 enthält also K. Das wissen wir schon mal. K liegt in N1 drin, ist also ein Subnormalteiler davon. Das brauchen wir bestimmt gleich irgendwann. Und N1 ist eine echte Untergruppe von G. Warum das eigentlich? Na, weil das in U1 liegt und U1 ist eine echte Untergruppe von G. Das heißt, das schreiben wir einfach dazu. N1 ist eine echte Untergruppe von G, in der K liegt und in der K ein Subnormalteiler ist. So, das halten wir jetzt mal fest. Tatsächlich ist K da sogar eine Komponente. Vielleicht schreibe ich das mal hin. Denn die Subnormalteiler-Eigenschaft sehen wir hier und die Eigenschaft quasi einfach zu sein, verliert K ja nicht, nur weil wir K jetzt aus einer anderen Perspektive angucken. N1 ist also eine Gruppe, auf die wir vielleicht anwenden können, dass G ein minimales Gegenbeispiel war. Ich habe ja gesagt, wir suchen jetzt eine Gruppe, die kleiner ist als G und in der wir diese Situation irgendwie sehen können. Komponente und Subnormalteiler. Also machen wir mal weiter. Unsere Behauptung gilt jetzt in der Gruppe N1 für Komponenten und Subnormalteiler. Und weiterhin, was ist nur noch? H liegt da drin. H liegt ja in U1 geschnitten mit U2, also insbesondere in U1, also auch im Normalisator von H in U1. Das heißt, H ist in N1 enthalten. Und ist dann da drin sogar ein Normalteiler, denn das ist ja der Normalisator von H. Das können wir auch noch aufschreiben. Wir haben also jetzt eine Komponente und einen Normalteiler. Jeder Normalteiler ist ein Subnormalteiler. Also kann ich doch jetzt mal anwenden, dass G minimales Gegenbeispiel war. Und was bedeutet das dann? Für die Gruppe N1 anstelle von G, für die Komponente K und für den Normalteiler H anstelle des Subnormalteilers L. Was heißt das dann? Wollen wir das anwenden? Ich könnte ja auch nochmal Teil 1 anwenden. Nee, ich wende Teil 3 an, so wie ich es gerade gesagt habe, also das minimale Gegenbeispiel. Okay, ein minimales Gegenbeispiel ist. Können wir 3, ich schreibe mal hin, worauf ich es anwende, damit es irgendwie klarer wird, auf N1. Anstelle G und H anstelle L anwenden. Und was kommt dann raus? Naja, wir haben ja in 3 als Behauptung stehen, der Subnormalteiler enthält die Komponente oder die beiden kommutieren. Die Komponente ist immer noch K, der Subnormalteiler ist jetzt H, das heißt, der enthält die Komponente oder die kommutieren. Oder der Kommutator ist 1. Wir haben jetzt also 2 Fälle und die gucken wir uns einfach an. Im ersten Fall, K liegt in H, dann liegt das also da drin, liegt also in U1 geschnitten U2. Also haben wir dann die ganze Situation innerhalb von U2, was eine echte Untergruppe ist, und mit der Minimalität sind wir dann fertig. Falls K in H ist, liegt K in U2, siehe oben. Also liefert die Minimalität von G, sprich die Anwendung von der Aussage in 3 auf U2, wo jetzt der K und L drin liegen und da subnormal bzw. Komponente sind. Und da ist dann der Kommutator gleich 1. Widerspruch, weil er nicht 1 sein soll. Jetzt kommt der zweite Fall. K liegt in H war der erste, jetzt kommt K und H kommutieren. Für mich riecht es irgendwie nach so einer Untergruppe. Mal gucken, ob ich mir das so überlegt habe. Blablabla, das haben wir jetzt schon gemacht. Ja, genau, in meiner Notiz steht auch das gerade da oben. Ich freue mich, wenn ich das benutzen kann. So, das ist auch tatsächlich so ein Klassiker, in so einer Situation das Dreieinhalb zu benutzen. Denn H, eine der beteiligten Untergruppen, ist ja selber so ein Kommutator. Das heißt, man hat da sowieso einen Kommutator, an dem drei Untergruppen beteiligt sind. Dann gucken wir nochmal. K, H gleich 1 heißt, wenn ich für H einsetze, dann steht da, achso, wenn das 1 ist, dann ist der andersrum auch 1. Also schreibe ich das mal so. Denn die Konvention war ja, dass wenn vorne so ein Kommutator steht, dass man dann das weglässt und den Dreifachkommutator hinschreibt. Also kann ich jetzt daraus machen, K, L, K. Nach Definition von H, einfach was das ist. Okay, das ist die eine.
Jetzt brauche ich noch eine zweite und dann kriege ich die dritte geschenkt mit dem Lemma. Genau, das nächste, was ich mir anschaue, ist L, K, K.
Was ist das? Naja, L, K ist nach Definition H. Wie gesagt, wenn ich hier tausche, kommt die gleiche Gruppe raus. Denn ich betrachte das Erzeugnis von allen. Und wenn ich tausche, kriege ich ja einfach nur jeweils das Inverse von dem Kommutator, wenn ich kleine Elemente habe. Also ist das dasselbe wie H, K. Da steht irgendwo, dass es 1 ist. Und jetzt kommt der dritte Kommutator. Ich will mal gucken, welcher das ist. So, wir haben jetzt K, L, K und wir haben L, K, K. Also fehlt noch K, K, L. K, K, L. Jetzt ist das 1. Oh, ja, sowas ist immer großartig. Denn vorne steht jetzt K, K, also die Kommutatorgruppe von K. Aber Moment mal, K war eine Komponente. Komponenten sind perfekt. K' und K sind dasselbe. Fertig. Widerspruch. Widerspruch zu der Annahme, dass die Aussage in 3 falsch ist. Das steht irgendwo da oben. Angenommen, das sei falsch, der Kommutator sei nicht 1 und dann bla 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 bla. Stunden später kommt ein Widerspruch raus. Das heißt, in jedem Fall sehen wir, dass das nicht geht und dass die Annahme nicht zutrifft. Also stimmt Aussage 3. Und dann können wir jetzt Aussage 4 beweisen. Dafür nehmen wir uns 2 verschiedene Komponenten her. Eine haben wir schon, nämlich das K. Und jetzt sei K1 eine weitere Komponente. Was für Fragen haben Sie noch? Ja.
Zu den Abkürzungen. Also ich habe jetzt mir ist nicht ganz klar, wofür GB und wofür Min steht.
Achso, minimales Gegenbeispiel. Min und dann groß GB ist minimales Gegenbeispiel.
Ich gucke mal eben, okay. Wo sind sie? Hier oben, ne? Genau, H ist Normalteil davon in 1, da G ein minimales Gegenbeispiel ist, das steht irgendwo da oben, kann man jetzt die Aussage auf diese kleinere Gruppe in 1 anstelle G anwenden. Und dann
okay, ich dachte, das heißt irgendwas mit Gruppe, Gruppen, was auch immer.
Gruppenbogen, Gruppenbefindlichkeit. Ja. Nochmal? Gröbner-Bar. Nee, bei mir immer Gegenbeispiel und es tut mir leid, wenn ich das nicht formal eingeführt habe, sondern das dann so mache nach dem Motto, ich sage es und hoffe, dass wenn ich es 5-mal gesagt habe, dann alle mitgekriegt haben, dass es die Abkürzung ist. So wie NT oder UB oder so. Gut, vielen Dank. Danke fürs Nachfragen. Dann sind wir jetzt bei 4, haben also noch eine zweite Komponente und dann kann man ja mal draufwerfen, was wir schon so haben. Denn Komponenten sind subnormal, also kann man zum Beispiel Aussage 3 anwenden. Ich benutze also 3 für die Komponente k und für den Subnormalteiler k1 anstelle von l. Und wenn ich das mache, dann steht da, dass die Komponente k in der Komponente k1 liegt oder dass die kommutieren. Das zweite finden wir gut, also schließen wir doch mal das erste aus. Überlegen wir uns also, das kann man sich prinzipiell überlegen, dass wenn man zwei verschiedene Komponenten hat, die eine nicht in der anderen drin liegen kann. Sowas geht nicht. Hätte man auch als extra Teilnehmer mal nehmen können. Was wäre dann los? Ja, die sind ja verschieden, das heißt, es kann nicht sein, dass die da drin liegen und dass die anderen gleich sind. Da steht extra, dass die unterschiedlich sind. Und wir wissen aber doch auch, dass k ein Subnormalteiler von g ist und deswegen ein Subnormalteiler von jeder Untergruppe, in der das drin liegt. Das heißt, wenn k in k1 liegt, dann ist k ein Subnormalteiler von k1. Teil 1, glaube ich, benutzen, in dem steht, dass Subnormalteiler von Komponenten die Komponente sind, geht leider nicht, oder im Zentrum liegen. Mit Aussage 1 folgt, dass wir jetzt daraus, dass K im Zentrum von K1 liegt. Na, das ist jetzt ein bisschen schade, denn jetzt ist K im Zentrum einer Gruppe, also abisch. Gleichzeitig ist K aber eine Komponente, also perfekt. Perfekt und abisch passt nicht so richtig gut zusammen. Abisch heißt, die Kommutatorgruppe ist 1. Perfekt heißt, die Kommutatorgruppe ist die Gruppe. Also ist die Gruppe jetzt 1 und das ist einfach Quatsch. Denn quasi einfache Gruppen sind nie trivial. Das war's. War es mit diesem Lemma? Dann können wir vielleicht als Bemerkung festhalten, dass aus Aussage 4 folgt, dass das Produkt von zwei Komponenten wieder eine Untergruppe von G ist, sogar ein Subnormalteiler, kann man sich überlegen. Und das heißt, dass es Sinn ergibt, sich das Produkt aller Komponenten anzugucken. Und da kommt dann nicht nur eine Untergruppe raus und nicht nur ein Subnormalteiler, sondern, wie so oft, wenn man alles von irgendwas nimmt, kommt da sogar eine charakteristische Untergruppe raus. Denn wenn ich einen Automorphismus von G hernehme und den auf so eine Komponente loslasse, dann bildet ja die Komponente wieder auf einen Subnormalteiler ab, weil die Eigenschaft, subnormal zu sein, sich mit einem Automorphismus verträgt. Da wird einfach diese ganze Reihe per Automorphismus rübertransportiert auf wieder so eine Reihe. Und die Eigenschaft, quasi einfach zu sein, die geht nicht kaputt, wenn ich die Komponente K durch das Bild unter einem Automorphismus ersetze, denn Automorphismen sind insbesondere bijektiv. Das heißt, die komplette Struktur von K wird einfach dann auf dieses Bild übertragen, das Bild ist ebenfalls quasi einfach. Deswegen sind Bilder von Komponenten unter Automorphismen wieder Komponenten, das Produkt von all denen ist dann dementsprechend invariant unter Automorphismen von denen, daher charakteristisch. Und damit kommen wir dann zur nächsten Definition. Das Produkt aller Komponenten ist eine charakteristische Untergruppe und die ist irgendwie interessant, so auf den ersten Blick. Also sollte sie einen Namen kriegen. Interessanterweise hat sich dafür deutschsprachig kein griffiger Name, so wie zum Beispiel Fitting-Untergruppe oder Partini-Untergruppe oder so oder Zentrum durchgesetzt, sondern es gibt einfach so einen Buchstaben und damit ist es bezeichnet. Der Buchstabe ist ein großes E. In der englischsprachigen Literatur findet man dafür ein Wort. Es ist aber eins, wo ich keine gute kanonische Übersetzung sehe, die, bei der man eine Chance hätte, dass sie sich dann im deutschsprachigen Raum in der Grundtheorie durchsetzt. Das englische Wort ist Layer. Im Englischen nennt man, also sagt man Layer of G und meint dann damit das Produkt aller Komponenten. Im Deutschen, wie auch immer man das jetzt übersetzen will, gibt es nichts Vergleichbares. Da sagen wir einfach E von G. So heißt es halt. Das ist ein bisschen schade, weil es so eine tolle, wichtige Untergruppe ist. Die hat einen schönen Namen verdient, aber so ist es halt. E von G bezeichnet das Produkt. Und wir wissen, dass es ein zentrales Produkt ist, mit dem vorhergehenden Lemma, Teil 4. Das Produkt aller Komponenten von G. Und jetzt kommt die verallgemeinerte Fitting-Gruppe, F Stern von G. Das ist F von G mal E von G. Die verallgemeinerte Fitting-Gruppe. Produkt hinzuschreiben ist sinnvoll, denn F von G ist ein Normalteiler, E von G auch. Das Produkt ist also sicherlich eine Untergruppe, das kann man erstmal so hinschreiben. Und was an dem Produkt besonders ist, das sehen wir. Es ist im Allgemeinen nicht direkt, kann es sein, muss es aber nicht sein, aber es ist zentral. Das ist eine Übungsaufgabe, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe Ihnen so eine Übungsaufgabe zusammengebastelt mit verschiedenem Zeug über Subnormalteiler und E von G und F von G und da Zeug, damit Sie da ein bisschen mitspielen können. Und ich glaube, da habe ich auch reingeschrieben, dass man zeigen soll, dass dieses Produkt hier zentral ist, dass also jedes Element aus F von G mit jedem Element aus E von G kommutiert. Mehr will ich an der Stelle, glaube ich, gar nicht sagen, sondern wir gucken mal in den Übungen ist das Thema und dann gucken wir noch Beispiele an und dann können wir es später vertiefen. Jetzt geht es nur darum, dass wir das Konzept gesehen haben und dass wir so ein paar erste Eigenschaften festhalten. Lemma 6.5 macht das. Lemma 6.5 sagt uns, dass die verallgemeinerte Fitting-Untergruppe insofern großartig ist, als man darin jeden minimalen Normalteiler findet. Von dem. Beweis des Lemmas. Im Prinzip wissen wir das schon, wir müssen die Infos nur zusammentragen. Wir nehmen uns einen minimalen Normalteiler N von G her. Und wir haben uns doch was dazu überlegt. Da gab es doch dieses Lemma 6.2. In dem wir geklärt haben, wie minimale Normalteiler aussehen. Die können abelisch sein, dann sind es elementar abelische P-Gruppen für irgendeinen Punkt P Oder sie können nicht farbisch sein. Und dann haben wir uns doch überlegt, dass die dann so direkte Produkte sind von zueinander isomorphen, nicht arabischen, einfachen Gruppen. Das ist irgendwie die Situation. Und die beiden Fälle gucken wir uns an und schauen, wo der denn jeweils liegt. Gucken wir also erstmal den Fall an, wo der arabisch ist und beziehen uns auf das Lemma. Wir verwenden 962. Normalteiler, also insbesondere ein nilpotenter Normalteiler, liegt also in der Fittinggruppe. Da müssen wir gar nicht mehr machen. Und jetzt gucken wir uns den anderen Fall an. Das war der, wo man entschreiben kann als direktes Produkt von seinen minimalen Normalteilern. Und die waren alle zueinander isomorph und nicht arabisch und einfach. Ich schreibe jetzt mal die Info hin, die gleich wichtig ist, glaube ich. Arabischen einfachen Normalteilern, dass die minimal sind, ist an der Stelle egal. Denn worauf ich hinaus möchte, ist, dass jeder Normalteiler von N ein Subnormalteiler von G ist. Denn wir haben da so eine Kette, das Ding ist normal in N, N ist normal in G und dementsprechend ist dann der Normalteiler von N automatisch ein Subnormalteiler von G. Und jetzt können wir das doch zusammenpuzzeln. Wir haben also jetzt das N. Wir schreiben N als Produkt von diesen nicht-arabischen einfachen Gruppen, die jeweils normal in N sind, subnormal in ganz G. Und das heißt, es sind Kandidaten für Komponenten. Gehen wir nochmal im Kopf durch, was wir dafür alles zeigen müssen. Wir müssen zeigen subnormal, wir müssen zeigen quasi einfach, das heißt perfekt und modulativ im Zentrum einfach. Gehen wir das doch einmal durch. Subnormalteiler, check, steht da. Perfekt. Naja, die sind nicht arabisch und einfach, also sind sie perfekt. Nicht arabisch und einfach heißt auch sofort quasi einfach. Das heißt, diese Dinger sind automatisch, so wie die quasi auf die Welt gekommen sind, Komponenten von G. Und deswegen landen sie in E von G. Und fertig sind wir. Dann in E von G. Warnhinweis: Komponenten müssen nicht so aussehen, Komponenten können ein Zentrum haben. So, und wenn ich im Zentrum einer Komponente liege, dann passiert was Seltsames. Einerseits liege ich in einer Komponente, ich liege also in E von G. So ist es ja sortiert. Aber ich liege auch in einem arabischen Normalteiler der Gruppe. Warum das so ist, da muss man noch mal kurz überlegen und das möchte ich Ihnen nicht wegnehmen, weil es nämlich hilft bei einer Übungsaufgabe. Ich behaupte jetzt einfach nur, dass wenn ich im Zentrum einer Komponente liege, dass ich dann in einem arabischen Normalteiler der großen Gruppe G liege. Und arabische Normalteiler liegen in der Fittinggruppe. Das heißt, so kann es passieren, dass ich gleichzeitig in E von G und in F von G lande. Das geht. Das ist mein Warnhinweis. Denn man könnte bei der entsprechenden Übungsaufgabe, wo man zeigen soll, dass E von G mal F von G ein zentrales Produkt ist, da könnte man auf die Idee kommen zu sagen, ja, das ist bestimmt ein direktes Produkt und direkte Produkte sind zentral. Nee. Muss man anders machen. Das war Lemma 6.5. Jetzt kommt Satz 6.6. Satz 6.6 ist großartig, weil er die Lage für die verallgemeinerte Fitting-Gruppe klärt, in dem Sinne, dass man sagt, wenn die Gruppe nicht trivial ist, dann ist der Stern von G nicht trivial. Das heißt, da hat man auf jeden Fall so eine interessante Untergruppe und die kontrolliert die Struktur der ganzen Gruppe. So, da fassen wir jetzt einmal alles Wichtige zusammen. Noch mehr als das, was ich gerade gesagt habe. G und gleich 1 ist. Zweite Aussage, in auflösbaren Gruppen sind F Stern und F das gleiche. Da weiß man ja schon Bescheid. Und jetzt kommt aber das, was allgemein gilt, nämlich, dass das ein zentrales Produkt ist. Das steht da, damit es zitierbar ist und es ist eine Übungsaufgabe, das zu zeigen. Und was wir hier gemeinsam zeigen, ist noch, dass F Stern von G seinen Zentralisator enthält. F Stern von G verhält sich also in einer allgemeinen Gruppe G so, wie die Fitting-Gruppe sich in auflösbaren Gruppen verhält und kontrolliert die Struktur auf die gleiche Weise. Interessante Ergänzung vielleicht. Ich behaupte, die verallgemeinerte Fitting-Gruppe enthält ihren Zentralisator, dann muss es genau das Zentrum sein. Und dann habe ich noch dazu geschrieben, das zeige ich aber gar nicht extra, weil es klar ist, das Zentrum von F Stern von G ist dasselbe wie das Zentrum von F von G. Das liegt daran, dass das Zentrum von F Stern von G ein adischer Normalteiler ist, der großen Gruppe G. F Stern ist eine charakteristische Untergruppe, das Zentrum ist auch eine charakteristische Untergruppe, also es ist insgesamt charakteristisch, insbesondere normal. Und abisch liegt also in der Fitting-Gruppe und ist deswegen das Zentrum der Fitting-Gruppe. So, und da spielt immer mal wieder auch das hier rein, dass wir da so ein zentrales Produkt haben. Das ist also wichtig, sich das zu überlegen. Aber ich beweise das nicht separat. Ich beweise das. Das ist das, wo die Arbeit drin steckt. Da, das machen wir gleich mal. Die anderen Sachen, die sind eigentlich eher so zum Aufwärmen. Gut, erste Aussage. Wir haben doch gerade gesehen, dass alle minimalen Normalteiler in F Stern von G liegen. Sobald wir also irgendwas finden, ist F Stern von G nicht trivial. Und was brauche ich, um einen minimalen Normalteiler zu finden? Na, dafür brauche ich, dass G selber nicht die triviale Gruppe ist. Das reicht doch schon. Wenn G nicht die triviale Gruppe ist, gibt es zwei Möglichkeiten. G ist einfach, dann ist G sein eigener, einzelner minimaler Normalteiler. Okay. Oder G ist nicht einfach, ja, dann gucke ich halt nach Normalteilern und suche so lange, bis ich einen minimalen gefunden habe. Aber irgendwas wird da schon sein. Die 1-Gruppe ist die einzige Gruppe, die keine minimalen Normalteiler hat. Okay. Also sind wir dann fertig mit Lemma 6.5. Wie kann ich denn zeigen, dass F Stern von G und F von G dasselbe sind? Na, ich könnte zum Beispiel zeigen, dass E von G gleich 1 ist oder dass E von G in F von G drin liegt oder sowas. Dann wäre ich fertig. Also kümmere ich mich doch mal um die Komponenten und gucke, wie kann denn eine Komponente in einer auflösbaren Gruppe aussehen? Mutig an und sage, angenommen, K sei eine Komponente von G. So, und wenn ich angenommen sage, dann ist das immer für uns der Indikator, dass ich selber nicht glaube, dass da was Sinnvolles rauskommt, sondern dass ich auf einen Widerspruch zuarbeite. Angenommen, K sei okay, K ist eine Untergruppe von G und Untergruppen von auflösbaren Gruppen sind auflösbar. Also ist K auflösbar. Gleichzeitig ist K aber eine Komponente, also insbesondere eine perfekte Gruppe. Und jetzt ist K gleichzeitig perfekt und auflösbar. Und wir haben schon gesehen, dass sich das nicht so gut verträgt. Wie geht das? Auflösbar zu sein heißt, jede nicht-triviale Untergruppe hat eine echt kleiner werdende Kommutatorgruppe. Bei K wird die Kommutatorgruppe aber nicht echt kleiner, also muss K gleich 1 sein. Widerspruch, weil Komponenten niemals trivial sind, denn die Faktorgruppe Modulo Zentrum ist einfach und deswegen nicht 1, deswegen ist K auch nicht 1. Also hat G keine Komponenten. Wiederum, dass dann das Produkt aller Komponenten 1 ist. Damit ist dann der Stern von G automatisch gleich F von G. Man könnte also auch sagen, wenn man das Konzept der verallgemeinerten Fitting-Gruppe einführt, dann kommt da potenziell was Neues, Interessantes raus, aber für auflösbare Gruppen kriegt man nichts Neues. Da ist es einfach das, was man schon kennt. Jetzt kommen wir zur spannenden Aussage. Ich ignoriere das da einfach und mache da so einen Übungskommentar an. Und im Beweis ignoriere ich das und komme direkt zur letzten Aussage. Wir gucken uns den Zentralisator von der Fitting-Gruppe an. Dafür gibt es wieder Abkürzungen und das wird Sie jetzt von der grundsätzlichen Beweisstrategie bestimmt an das erinnern, dass wir da auflösbare Gruppen für F von G gemacht haben. Wir nehmen also die Abkürzung F, für F Stern von G. Wir nehmen die Abkürzung C für den Zentralisator. Soweit, so ähnlich. Und jetzt fangen wir auch wieder genauso an und überlegen uns, wie das alles in der Gruppe liegt. F Stern von G ist ein Normalteiler. Zentralisatoren von Normalteilern sind selbst Normalteiler. Also ist C ein Normalteiler von G. Und bei Normalteilen ist es so, dass F Stern davon in F Stern von der großen Gruppe liegt. Warum ist das so? Aha, das kommt, glaube ich, so ähnlich auch in einer Übungsaufgabe vor. Also, wenn ich in F Stern von so einem Normalteiler liege, dann liege ich ja in F oder in E. In F zu liegen heißt, dass F ist ja der größte nilpotente Normalteiler und das heißt also, wie mache ich das? F von C ist der größte nilpotente Normalteiler von C. Ist also charakteristisch in C und da, C ein Normalteiler von G ist, ist jede charakteristische Untergruppe von C normal in G. Also ist F von C vielleicht nicht der größte nilpotente Normalteiler von G, aber es ist ein nilpotenter Normalteiler von G. Liegt also in der Fitting-Gruppe. Liegt also in F. C ist normal, also fange ich an mit C ist normal in G vielleicht. Dann ist C normal in G. F von C charakteristisch in C und daher F von C normal in G und so folgt F von C ist enthalten in F von G und damit in F. F ist ja F Stern und F Stern enthält F von G und G von G. Jetzt gucke ich mir noch den Komponententeil an. Genauso, das kann man sogar zu Fuß machen. Denn wenn ich hier so einen Normalteiler habe und eine Komponente davon, dann ist die Komponente ja subnormal in C und deswegen auch subnormal in G. Ich gehe ja einfach nur so einen Schritt weiter in dieser Normal-Dings-Kette. Und deswegen ist jede Komponente eines Normalteilers, sogar eines Subnormalteilers, automatisch auch eine Komponente von der großen Gruppe. Und das heißt, dass die Komponenten dann immer in E von der großen Gruppe drin liegen. Könnte ich also sogar noch kürzer machen. Weiter ist jede Komponente von C auch eine von E. ist E von C ebenfalls enthalten in etwas, was oben liegt, in E von G und in F. Jetzt habe ich mir also für die beiden Bestandteile von F Stern von C überlegt, warum die jeweils in F Stern von G liegen. Insgesamt ist jetzt F Stern von C in F enthalten. Das war, glaube ich, das, worauf ich hinaus wollte. So, jetzt liegt F Stern von C in F, aber gleichzeitig ist C ja der Zentralisator von F. Das heißt, wir haben jetzt Elemente, die in F liegen und gleichzeitig mit allem in F vertauschbar sind. Das ist genau das Zentrum von F. Wenn ich F mit dem Zentralisator von F in G schneide, dann kommt genau das Zentrum von F raus und da liegt jetzt F Stern von C drin. Sieht also so aus, als wäre mal wieder die Faktorgruppe nach dem Zentrum interessant. Und das ist die, die wir uns jetzt angucken. Wir betrachten die Faktorgruppe C modulo Zentrum von F. Nochmal kurz überlegen, warum das sinnvoll ist. Das Zentrum von F zentralisiert F, liegt also da drin und es ist ein Normalteiler davon, weil es ein Normalteiler der ganzen Gruppe ist. Da das Zentrum von F ein Normalteiler von G ist und in C liegt, kann ich die Faktorgruppe C modulo Zentrum von F betrachten. Und das können wir nicht nur, das machen wir auch. So, auch das kommt uns bekannt vor. Und ich habe jetzt, glaube ich, sogar immer diese Faktorgruppe wirklich ausgeschrieben und nichts mit quer gemacht. Genau, das nervt mich bestimmt gleich. Aber ich bleibe da jetzt mal für den Moment bei, weil dann vielleicht ein bisschen deutlicher wird, was passiert. Sie können sich das ja, wenn Ihnen das zu nervig ist, selbst anders notieren und alles abkürzen. So, wir gucken in die Faktorgruppe und betrachten da die Fitting-Gruppe. Die ist nilpotent, dann kann man sich wieder so ein volles Urbild hernehmen. Und da die Fitting-Gruppe ein Normalteiler ist, ist dann das volle Urbild ein Normalteiler in der ursprünglichen Gruppe. Alles Ideen, die wir schon gesehen haben. Also fangen wir an. F von C und Zentrum von F ist ein nilpotenter Normalteiler von C und Zentrum von F. Jetzt gucke ich mir das volle Urbild an und nenne es, glaube ich, U. Genau, in C von dieser Gruppe ist immerhin noch ein Normalteiler von C. Über Nilpotenz kann ich im Augenblick noch nichts sagen, aber es ist ein Normalteiler von C. So weit, so gut. Der Trick, den wir in Kapitel 6 bei auflösbaren Gruppen da benutzt haben, da haben wir das ja so ähnlich angefangen. Na, ich möchte darauf hinaus, dass U nilpotent ist. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Was haben wir denn schon mal? Wir haben, ja, U ist das volle Urbild von irgendwas, enthält also das, was wir rausfaktorisiert haben. Das heißt, das Zentrum von F liegt in U. U modulo Zentrum von F ist ja genau F von der Faktorgruppe, so haben wir das hergenommen, ist also nilpotent. Aha, wir haben jetzt also eine Gruppe mit einer nilpotenten Faktorgruppe. Wenn wir jetzt noch rausgekommen, dass der Normalteiler, den wir rausfaktorisiert haben, im Zentrum liegt, dann haben wir es geschafft. Dann können wir das entsprechende Lemma aus dem Kapitel über nilpotente Gruppen zitieren. 4 Punkt irgendwas. Also, halten wir doch mal fest. Das Zentrum von R mit dem U und die Faktorgruppe ist nilpotent. Denn so haben wir das U ja gerade hergenommen. Zentrum von F ist ja nichts anderes als F von C mit dem Zentrum von F. Das ist das, was mit den vollen Orbiten gemacht ist. Jetzt gucken wir, wo das Zentrum von F liegt. Es liegt in U. Es zentralisiert F. Alles spielt sich sowieso in C ab. Ja, das Gefühl, ich habe noch eine Sache vergessen. Ah, genau. Das Zentrum von F zentralisiert ja nicht nur F, sondern auch C. Das Zentrum von F liegt in U, liegt in C. Gleichzeitig wird C vom Zentrum von F zentralisiert, also wird auch U davon zentralisiert, weil U ja in C drin liegt. Also liegt das in U und zentralisiert U, liegt also im Zentrum von U. Okay. Und dann kommt Lemma, keine Ahnung, 4,4 oder so. Genau, sehr schön. Das war das, was ich gerade schon angedeutet habe. Das war genau dieses Lemma, in dem steht, man hat eine Unterruppe des Zentrums, die Faktorruppe ist nilpotent, dann ist die ganze Gruppe nilpotent. Und genau das haben wir hier. Schön, jetzt ist also U ein Normalteiler von C und es ist nilpotent, liegt also in F von C, in der Fittinggruppe, und deswegen im Zentrum von F. Das steht da oben. Und damit, das steht da oben, F von C liegt ja in der Stern von C und da haben wir uns klar gemacht, dass es im Zentrum von F liegt. So, wie geht das? Wir haben das Zentrum von F rausfaktorisiert, haben dann da drin die Fittinggruppe angeguckt, in dieser Faktorgruppe, haben das volle Orbit genommen und sehen jetzt, dass das in der rausfaktorisierten Untergruppe liegt. In dem Normalteiler, wo du den berechnen. Das bedeutet, dass das Bild von U in der Faktorgruppe trivial ist. Wir haben also jetzt gezeigt, dass F von dieser Faktorgruppe die triviale Gruppe ist. Das war der Sinn dieses Beweisschritts. Wenn wir den Zentralisator von F Stern nehmen, C, und wenn wir dort das Zentrum von F rausfaktorisieren, dann kommt eine Gruppe raus mit trivialer Fittinggruppe. So, das haben wir jetzt geklärt. Gucken wir weiter. Was ist mit Komponenten? Das Ziel, das ich hier die ganze Zeit verfolge, ist, zu zeigen, dass diese ganze Faktorgruppe in Wirklichkeit trivial ist. Ich will ja darauf hinaus, dass der Zentralisator von F Stern von G dasselbe ist wie das Zentrum von F Stern von G. Das heißt, ich zeige in Wirklichkeit, C und das Zentrum von F sind das gleiche. Ich will also darauf hinaus, dass diese Faktorgruppe trivial ist. Und ich zeige das, indem ich benutze, was wir am Anfang des Satzes uns überlegt haben. Nur die triviale Gruppe hat ein triviales F Stern, alle anderen nicht. Wenn ich also zeige, dass F Stern von dieser Gruppe trivial ist, dann habe ich gezeigt, dass die Gruppe trivial ist. So, und jetzt ordnet sich das Ganze vielleicht ein bisschen besser ein. Ich zeige, dass F Stern trivial ist, indem ich zeige, dass die beiden Bestandteile trivial sind. Den Fittinggruppenbestandteil haben wir gerade erledigt. Jetzt fehlt noch der Komponentenbestandteil. Ich muss mir jetzt also eine Komponente von dieser Faktorgruppe hernehmen und versuchen, irgendwas rauszufinden, mit dem Ziel zu zeigen, dass die gar nicht existiert. Das ist der letzte Schritt im Beweis. Nun zeigen wir G von C modulo Zentrum und von F. Das ist 1 und ich schreibe mal dazu und bin dann fertig. Nur damit wir irgendwie wissen, wo wir hinwollen. Also nehmen wir uns eine Komponente her und machen dann wieder das Gleiche. Erst nehmen wir eine Komponente her, dann betrachten wir das volle O-Bild in C und dann arbeiten wir da irgendwie mit weiter. Sei meinetwegen E so, sei das Zentrum von F enthalten einer Untergruppe E in Seiten C so, dass das Bild von E in der Faktorgruppe eine Komponente ist. Das heißt, ich fange diesmal mit so einem vollen O-Bild an. Ich nehme übrigens dann nachher gerne Stellung damit gegen, ob Sie das mit der expliziten Faktorgruppe besser finden oder ob Sie besser finden, wenn ich da irgendwann zu so einer Querstrichnotation übergehe und alles abkürze. Denn die Geschmäcker sind verschieden. Und ich mache dann gern das, was die Mehrheit besser findet. Okay, wir fangen mit so einer Komponente an. Dann wissen wir, ja, was wissen wir denn eigentlich? Das Bild in der Faktorgruppe ist eine Komponente, also ein Subnormalteiler. Volle Urbilder von Normalteilern sind Normalteiler, deswegen sind volle Urbilder von Subnormalteilern auch Subnormalteiler, indem man nämlich einfach die ganze Kette nimmt und dann immer volle Urbilder und das alles zurücktransportiert in Gruppe C. Das ist schon mal gut. Was wissen wir noch? In der Faktorgruppe haben wir ja eine Komponente, also haben wir dort eine quasi einfache Gruppe. E und im Zentrum von F ist also perfekt. Und die Faktorgruppe nach dem Zentrum davon ist einfach. Jetzt müssen wir mit diesen Eigenschaften irgendwie weitermachen. Ich schreibe mal. Was schreibe ich dazu hin? Weiteres. Perfekt. Was bedeutet das? Da sollte ich jetzt ein paar Zwischenschritte machen, das geht sonst bestimmt zu schnell. Was heißt es, dass diese Faktorgruppe perfekt ist? Das heißt, dass wenn wir die Kommutatorgruppe bilden, dass dann die gleiche Gruppe rauskommt. Schreiben wir erstmal das. Jetzt schreiben wir mal weiter, was dieser Kommutator ist. Was rechnen wir hier aus? Der wird erzeugt von einzelnen Elementen in der Faktorgruppe, bei denen ich dann jeweils den Kommutator bilde. Und bei den einzelnen Elementen in der Faktorgruppe ist es ja so, dass ich immer habe Zentrum von F mal so ein Repräsentant. Jetzt habe ich also Zentrum von F mal Repräsentanten, einmal hier und einmal hier und bilde den Kommutator. Und den Kommutator bilde ich ja, indem ich rechne, erstes Element hoch minus 1, mal zweites hoch minus 1, mal erstes, mal zweites. Jetzt stelle ich mir das also mit den Repräsentanten vor. Und dann sehe ich, dass es egal ist, ob ich zuerst alles hinschreibe und dann in der Faktorgruppe das Produkt ausrechne. Dann kommt am Ende ein Repräsentant raus, der genau der Kommutator der Repräsentanten ist. Oder andersrum. Das heißt, das hier ist das Gleiche, als wenn ich alle möglichen Repräsentanten nehme, also alle Elemente aus E, alle Kommutatoren bilde und die Elemente als Repräsentanten für Nebenklassen benutze. Sprich, E, E mal Zentrum von F. So, das hatte ich gerade so aufgedröselt mit den einzelnen Elementen, damit es hoffentlich nachvollziehbar ist, warum das gleiche ist. Damit hier insgesamt auf der rechten Seite E rauskommen kann, muss die Gruppe, die hier steht, das alles noch modulo Zentrum von F, so, damit das dasselbe sein kann, muss das, was hier links steht, dasselbe sein, das, was da links steht. Also darf ich jetzt weiterschreiben. Der Zwischenschritt war dafür, dass man versteht, was als nächstes kommt. E', also das da, mal Zentrum von F ist jetzt dasselbe wie I. Und das E' möchte ich mir jetzt weiter angucken. Denn E' ist ein Normalteiler von E und deswegen ein Subnormalteiler von C. Und E ist vielleicht nicht perfekt, aber ich behaupte, dass E' perfekt ist. Sodass wir da jetzt also einen perfekten Subnormalteiler haben. Das ist noch nicht alles, aber es ist ein Anfang. Also nochmal, wir haben uns durch Hingucken bei dem Kommutator und durch Überlegen, wie man die Elemente ausrechnet, klar gemacht, dass man E schreiben kann als Kommutatorgruppe von E mit sich selber mal Zentrum von F. So, jetzt betrachte ich quasi E' und benutze das, um das auszurechnen. Was ist jetzt E'? Na, da setze ich ein, was E ist, denn ich betrachte jetzt ja den Kommutator von E mit sich selber. Und E ist E' mal Zentrum von F, Komma E' mal Zentrum von F. Und jetzt überlegen wir weiter, was da passiert. Okay. Das Zentrum von F kommutiert mit allem, was hier so rumläuft. E ist eine Untergruppe von C, wird also vom Zentrum von F zentralisiert und deswegen kann ich hier die Reihenfolge immer vertauschen, wenn ich da so Elemente hinschreibe. Und hier genauso. Heißt also, wenn ich jetzt solche einzelnen Kommutatoren hinschreibe, immer mit einem Bestandteil hier und einem Bestandteil hier, dass dann diese Zentrumselemente überhaupt keine Rolle spielen. Die sind mit allem vertauschbar, das kürzt sich immer alles gegenseitig weg und das Einzige, was hier beim Bilden des Kommutators tatsächlich eine Rolle spielt, sind die Elemente aus E'. Quasi E-Doppelstrich aus. Und das bedeutet, dass wenn ich E' nehme und nochmal die Kommutatorgruppe bilde, dass dann wieder E' selber rauskommt. Das heißt, E' ist perfekt. Das heißt, E' ist ein perfekter Subnormalteil von C. Vielleicht ahnen Sie schon, worauf ich hinaus möchte. Ich will auf eine Komponente von C hinaus. Wir sind ja die ganze Zeit in der Faktorgruppe eigentlich. Eigentlich will ich in der Faktorgruppe zeigen, dass es irgendwas nicht gibt. Aber ich ziehe mich die ganze Zeit zurück auf C. Vorhin habe ich das mit U so gemacht. Ich habe also mit der Fittinggruppe, der Faktorgruppe angefangen, habe mich zurückgezogen auf C, habe dann mit U gearbeitet und habe gesehen, dass irgendwas in der Fittinggruppe von C landet. Und jetzt mache ich es genauso. Ich fange an mit einer Komponente in der Faktorgruppe, nehme das volle Urbild und versuche jetzt da drin zumindest eine Komponente von C zu finden. Vielleicht ist es nicht das volle Urbild selber, aber wie wir gleich sehen werden, tut es das E', also eine Untergruppe davon. Das ist jetzt schon perfekt und ein Subnormalteiler. Was uns noch fehlt, ist die Quasi-Einfachheit. Wir müssen jetzt also E' modulo Zentrum von E' betrachten und gucken, was da los ist. Eine Möglichkeit, wie man quasi Einfachheit zeigen kann, ist, dass man diese Eigenschaft benutzt, die ist gleichwertig dazu, dass die Faktorgruppe modulo Zentrum einfach ist, dass nämlich jeder Normalteiler die große Gruppe ist oder ein Zentrum liegt. Ich nehme also einen Normalteiler von E' her und zeige, dass der E' ist oder ein Zentrum liegt. Quasi einfach. Das heißt, jeder Normalteiler von E' ist E' oder liegt im Zentrum. Und dafür nehmen wir uns einen her. N soll ein Normalteiler von E' sein, mit dem dem möchte ich jetzt arbeiten. Naja, was kann ich machen? Ich kann das Bild in der Faktorgruppe angucken. In der Faktorgruppe sind E' und E gleich. Das haben wir hier gesehen. Es ist egal, ob ich E-Modulzentrum von F betrachte oder ob ich E' mein Zentrum von F, Modulzentrum von F betrachte. In der Faktorgruppe ist, oder das Bild von E in der Faktorgruppe ist perfekt. Und jetzt kann ich ja einfach mal diesen Normalteiler hernehmen und kann mir dessen Bild in der Faktorgruppe angucken und dann schauen, was mir die Tatsache liefert, dass wir angefangen haben mit einer Komponente in der Faktorgruppe. In der Faktorgruppe habe ich ja die Eigenschaft schon, die ich haben will, diese Quasi-Einfachheit. Die kann ich jetzt also ausnutzen und dann gucken, was ich über das N rausfinde, wenn ich zuerst was über das Bild von N rausfinde. Ich schaue mir also das Bild an. N mal Zentrum von F, Modulzentrum von F. Das ist jetzt ein Normalteiler von E', Zentrum von F, Modulzentrum von F. Was das gleiche ist wie, das haben wir da drüben gesehen, E, Modulzentrum von F. So, und das war eine quasi einfache Gruppe, so haben wir angefangen. Das ist ja sogar eine Komponente. Also quasi einfach, und das heißt, wenn man da einen Normalteiler hat, dann ist der die ganze Gruppe oder liegt im Zentrum. Das sind die beiden Möglichkeiten. N mal Zentrum von F. Modulzentrum von F ist das. Und jetzt schreibe ich direkt eine Konsequenz hin, nämlich N mal Zentrum von F gleich E. Wenn die Bilder gleich sind, dann müssen die vollen Bilder gleich sein. Das ist der erste Fall. Oder das Bild in der Faktorgruppe landet im Zentrum. Da können wir später auch gucken, ob man es noch anders und kompakter hinschreiben kann. Aber für den Moment mache ich es mal so. Was heißt es, im Zentrum einer Faktorgruppe zu liegen? Na, das heißt, dass wenn man mit dem Ding oben kommutiert, dass man dann unten im Zentrum landet. Also in dem, was rausfaktorisiert wurde in diesem Fall. Das ist ja hier das Zentrum von F. Das heißt, ich kann das schreiben als N mal Zentrum von F, E ist enthalten im Zentrum von F. Das ist eine andere Schreibweise dafür, die vielleicht ein bisschen netter ist. Also ich mag sowas lieber als sowas, aber es ist Geschmackssache. Und das hier links ist ja schon schön, ne? Steht da schon so ganz handlich. So, im ersten Fall möchte ich gerne benutzen, dass N in E' liegt und dass wir deswegen jetzt das Dedekindsche Modulargesetz benutzen können. Wir haben hier ein Produkt und wir haben eine Untergruppe davon und im Allgemeinen weiß man dann ja nicht, wie diese Untergruppe in dem Produkt liegt. Und vor allem kann man die Untergruppe im Allgemeinen ja nicht mit dem Produkt dann irgendwie sinnvoll darstellen und schreiben. Aber mit dem Dedekindschen modularen Gesetz geht das, wenn einer der Faktoren in der Untergruppe drin liegt. Und das haben wir hier. N liegt in E'. Das heißt, im ersten Fall ist ein Dedekind, und da haben wir irgendwas gemacht und dem eine Nummer gegeben, glaube ich. Die steht hier leider nicht, sondern da steht nur mit Dedekind, weil das in deinem Kopf halt so ist. War am Anfang der Vorlesung, möglicherweise sogar noch in Kapitel 1 oder es kam beim Thema Produkte, denn es ist ja irgendwie so ein Produktding. Können wir nachgucken und nachtragen. Da ist jetzt E' das gleiche wie, naja, E' liegt hier drin.
2.3.
2.3, dankeschön. Sehr schön. So, E' ist jetzt die Untergruppe, die drin liegt, mal Durchschnitt mit der anderen. Das ist das, was in 2, 3 steht. Und möchte ich da jetzt noch mehr zu sagen? Nö, ich glaube, das ist erstmal okay. habe ja nicht gesagt, ach so, ich hätte N natürlich so wählen können, dass das Zentrum von F da schon drin liegt. Dann wäre das da oben einfacher gewesen, das hätte ich machen können. Dann würde jetzt rauskommen, dass das einfach N ist. Na, wir machen erstmal weiter. So, das ist der erste Fall. E' ist das. Denn gleich kommt wieder das Drei-Untergruppen-Lemma und ich glaube, dafür sind diese Details egal. Was ist im zweiten Fall? Im zweiten Fall habe ich ja schon hingeschrieben, dass wir hier diese wunderbare Bedingung haben. Wir können doch einfach mal anfangen mit dem Drei-Untergruppen-Lemma und gucken, ob wir schon zum Ziel kommen. Wir haben noch Zeit, wir können das also ganz in Ruhe ausprobieren. Im zweiten, ja, ich glaube, ich möchte, weil es nämlich dann hier diesen ersten Schritt tatsächlich einfacher macht, ich möchte hier N so wählen, dass das Zentrum von F drin liegt. Das kann ich ja machen. Ich wollte ja auf ein, genau, ich will darauf hinaus, dass ein Normalteiler von E' gleich E' ist oder im Zentrum liegt. Und das heißt, dass es nicht schlimm ist, wenn ich voraussetze, dass das Zentrum da drin liegt, das Zentrum von E'. Aber hier habe ich ja mit dem Zentrum von F multipliziert. Ach so, aber das liegt ja sowieso alles drin. C. Moment, ich muss kurz nachdenken, ob das das wirklich vereinfacht oder alles kompliziert macht. Ah, okay. E' ist N. Dieser Teil spielt keine Rolle. Und zwar deshalb, weil E' perfekt ist. Wenn wir hier nochmal die Kommutatorgruppe bilden, dann haben wir da, weil das ja mit F kommutiert, also mit allem, was hier rumläuft, das Zentrum von F kommutiert ja mit ganz C. Das haben wir schon mehrfach benutzt. Und all das hier spielt sich in C ab. Also kann ich das doch folgendermaßen machen. E' ist das gleiche wie E'. Wenn ich E' mit sich selbst kommutiere und das ausrechne, kommutiere ich also das mit sich selber und genau wie vorhin, als wir da oben gerechnet haben, sehe ich wieder, dass dieser Teil hier beim Kommutieren nichts macht. Den kann ich einfach weglassen. Und deswegen ist E' das gleiche wie N. Ich schreibe nochmal das zu an. Sogar E' gleich N, weil E' das gleiche ist wie E', was das gleiche ist wie. Jetzt nehme ich das und kommentiere es mit mir selber. Und argumentiere jetzt nicht nochmal ausführlich, denn es ist die gleiche Idee wie oben. Das kommutiert mit allem, spielt beim Kommutator keine Rolle, also ist das N'. Und wenn E' das gleiche ist wie N' und gleichzeitig N mal irgendwas, ist es gleich N. So, okay. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir E' gleich N, also ist das hier das gleiche wie E', E, was das gleiche ist wie, ich kann da ja hin und her tauschen und bekomme dann E' kommutiert mit E', denn E, E ist das gleiche wie E'. Also bekomme ich E', was das gleiche ist wie E'. Das ist das eine. Andererseits, ja, okay,
andererseits ist aber ich mache die ganze Zeit was mit dem ersten Fall, obwohl ich dann ja fertig bin. Ich habe doch gesagt, n ist mal meiner von E'. Ich will zeigen, ist es E' oder liegt im Zentrum. Und wenn n gleich E' ist, habe ich ja gar nichts mehr zu zeigen. Ich bin die ganze Zeit irritiert, weil ich hier noch weitermachen will und das gar nicht muss. E' gleich n ist doch gut. Unser Ziel war doch zu zeigen, dass E' quasi einfach ist. Da oben steht's. Ich habe mich gerade selber irritiert. So, das ist dieser Fall. Jetzt gucke ich mir nur noch den zweiten Fall an, den hier. Im Fall, dass n mal Zentrum von f, e im Zentrum von f, das ist der Fall, der noch übrig ist, dieser zweite hier. Und jetzt kommt das drei unteren Lämmer. Da passiert nämlich was anderes. Da oben, dass da immer nur wieder E' rauskommt, das ist, ja, das ist egal, wir haben diese Aussage, da müssen wir gar nicht weiter mit arbeiten. Aber hier passiert noch was Neues. So, jetzt gucke ich mir tatsächlich n, e, e an. So, hier vorne steht n, e. Das ist enthalten in n mal irgendwas, e. Liegt also im Zentrum von f. Also liegt das ganze Ding in der Kommutatorgruppe Zentrum von f, e. So, wo kam e ursprünglich mal her? Na hier, das liegt in c, kommutiert also mit dem Zentrum von f, also ist das 1. So, das ist der eine Kommutator. Jetzt kommt der nächste Kommutator. Ach, ich kann doch hier vorne einfach e und n vertauschen, dann kommt nochmal dasselbe raus. Ist aus dem gleichen Grund enthalten im Kommutator vom Zentrum von f und e. Das ist auch 1. Jetzt kommt das Zwei-Untergrund-Lemma. Und was ist denn die dritte Möglichkeit? Das ist also 1, das gleiche wie. Was hatten wir noch nicht? Wir hatten noch nicht, dass vorne 2 mal e steht. Jetzt fühlt ihr wieder zu Hause. Vorne steht 2 mal e, also e'. E' und n kommutieren also. Gleichzeitig liegt n in e' drin. Und das heißt jetzt, dass n im Zentrum von e' liegt. Denn es liegt drin und kommutiert dann noch. Fassen wir zusammen. Wir haben angefangen mit einem Normalteiler von E'. Ziel war zu zeigen, dass dieser Normalteiler E' selber ist oder im Zentrum von E' liegt. Denn wir wollten ja zeigen, dass E' quasi einfach ist. Warum? Dazu komme ich gleich. Nach langem Rechnen sind wir auf 2 Fälle gekommen. Im ersten Fall konnten wir zeigen, dass n gleich E' ist. Im zweiten Fall konnten wir mit den 3 Untergruppenlämmern zeigen, dass n im Zentrum von E' liegt. So, also alles prima, wir haben gezeigt, was wir zeigen wollten. E' ist jetzt ein quasi einfacher Subnormalteiler von C, also eine Komponente von C, und liegt deswegen in F' von C. Aber, bevor ich hier abgewischt habe, stand da, dass F' von C im Zentrum von F liegt, wenn ich mich nicht sehr täusche. Jetzt ist E' enthalten in E von C, also enthalten überlegt und das haben wir auch schon ein paar Mal benutzt. Und das wiederum heißt, jetzt gucken wir da drüben hin, E ist E' mal Zentrum von F. E' liegt im Zentrum von F drin, haben wir gerade gelernt. Also ist das einfach das Zentrum von F. Das heißt, wenn ich in die Faktorgruppe gehe, kommt nur noch 1 raus. Gleichzeitig sollte aber E im Zentrum von F eine Komponente sein. Eine Komponente ist nicht trivial. Das ist ein Widerspruch. Es gibt so eine Komponente gar nicht. Das heißt, E und Zentrum von F gleich 1. Widerspruch, beziehungsweise
Die Faktorgruppe hat keine Komponenten. Wir haben also insgesamt jetzt rausgefunden, der erste Zwischenschritt war, die Faktorgruppe hat keine Fittinggruppe, im Sinne von, die Fittinggruppe ist trivial. Zweiter langer Schritt, die Faktorgruppe hat keine Komponenten. Das heißt, sie hat keine minimalen Normalteile, das heißt, sie muss trivial sein. Faktorgruppe trivial ist, heißt das, dass der Normalteil, den man rausfaktorisiert, in Wirklichkeit die große Gruppe ist. Das Zentrum von F ist also in Wirklichkeit C. Der Zentralisator der Fittinggruppe ist, der verallgemeinerten Fittinggruppe ist das Zentrum der verallgemeinerten Fittinggruppe, so wie wir es behauptet haben. Das ist die Behauptung. Hui! Ich habe viel mehr geschrieben, als ich dachte. Ich glaube, es liegt daran, dass ich zwischendurch diese kleinen Rechnungen noch mit angeschrieben habe. Ich hätte gedacht, dass ich das auf viel weniger Tafelplatz machen kann. Aber gut, lieber ein bisschen mehr hingeschrieben. Das Ganze ist ja auch tricky. So, wir arbeiten halt die ganze Zeit in der Faktorgruppe, gehen irgendwie zurück, rechnen rum, bilden ständig Kommutatoren. Und so oft haben wir das so in der Form noch nicht gemacht. Bisschen in die gleiche Richtung ging das bei auflösbaren Gruppen, aber da war es noch nicht so involviert. Da hatten wir auf jeden Fall eine weniger komplexe Argumentation. Jetzt bin ich fast versucht, hier Feierabend zu machen, einfach weil das jetzt fast 1,5 Stunden waren und weil das gerade auch anstrengend war. Und weil ein Kapitel zu Ende ist. Okay, ich mache Folgendes. Ich schreibe den ersten Satz von Kapitel 7 an, weil er sehr schön ist, weil wir dann merken, dass wir irgendwie in eine andere Richtung gehen. Es ändert sich jetzt irgendwie ein bisschen die Geschmacksrichtung an Gruppentheorie, die wir machen für das nächste Kapitel. Erstmal. Und das ist dann eine Einstimmung, die können Sie mit nach Hause nehmen und nächste Woche steigen wir dann dort ein und machen den Beweis. Das fühlt sich völlig anders an, als das, was wir heute gemacht haben. Es ist wirklich ein Wechsel, es ist wirklich eine andere Art der Argumentation und vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn ich Sie da jetzt so mit einstimme und so in das da reingehe. Also, wir stehen hier einmal. Wir starten mit Kapitel 7. Kapitel 7 heißt teilerfremde Operationen. Und da geht es später auch immer darum, dass man Kommutatoren bildet und guckt, wo irgendwelches Zeug drin liegt. Das heißt, das Thema kommt wieder. Aber am Anfang des Kapitels gucken wir uns ein paar grundlegende gruppentheoretische Sätze an, bei denen erstmal gar nicht klar ist, was die mit teilerfremder Operationen zu tun haben und die dann später wichtig werden. Insbesondere definiere ich jetzt noch gar nicht, was teilerfremde Operation ist, sondern das kommt später. Wir bereiten uns erstmal so ein bisschen vor. Für den Moment reicht, wenn Sie sich anschaulich mitnehmen, teilerfremde Operation heißt, dass man zwei Gruppen hat, die eine normalisiert die andere und die Ordnungen sind teilerfremd. So einfach ist das. So einfach, so komplex, so schön. Die Theorie der teilerfremden Operation ist ganz, ganz toll. Ich bin ein großer Fan und arbeite seit vielen Jahren sehr gerne damit. Einstimmen tun wir uns mit einer Version des Satzes von Schulz-Hassenhaus. Der Satz von Schulz-Hassenhaus ist ein berühmter Strukturensatz, den wir in seiner allgemeinen Form auch noch beweisen werden, aber zur Vorbereitung brauchen wir einen Spezialfall. Und lustigerweise sind die Beweisstrategien auch wirklich sehr unterschiedlich. Man würde, wenn man es so sieht, nicht denken, dass man quasi den gleichen Satz beweist, sondern in dem einen Fall hätten wir einen Spezialfall. Gucken wir mal, was da passiert. Satz 7.1 ist Schulz-Hassenhaus. Das ist kein Doppelname, sondern es sind zwei Leute, Isai Schur und Hans Zassenhaus. Und das ist der Spezialfall. Ich sage gleich, welcher Spezialfall es ist, aber bitte merken, dass es nicht der allgemeine Satz ist, sondern ein Spezialfall. Der sieht folgendermaßen aus. G ist die ganze Zeit endliche Gruppe. Jetzt haben wir einen Normalteiler N von G. Und das ist ein sogenannter Hallscher Normalteiler. Damit ist gemeint, dass die Ordnung von N und der Index von N in G teilerfremd sind. Soweit so gut, so fängt der allgemeine Satz von Schulz-Hassenhaus auch an. Aber jetzt kommt's, und das macht den Spezialfall aus. Ich möchte gerne, dass der Normalteiler A-wisch ist. Das ist das, was den Spezialfall macht. Gönnen wir mal eine Farbe. ist der Spezial. Das wollen wir also dann im allgemeinen Satz weglassen. Dann besitzt dieser Normalteiler N ein Komplement in der Gruppe. Und nicht nur das. Alle Komplemente sind in der Gruppe konjugiert. Man findet eine Untergruppe, nennen wir sie K, derart, dass N mal K die ganze Gruppe ist und N und K schneiden sich trivial. Und immer dann, wenn ich eine Gruppe finde, die sich so verhält wie K, ist sie konjugiert zu K. Das ist eine ziemlich starke Ausnahme. Insbesondere ist es ein Satz von der Geschmacksrichtung, man kann G als Produkt von zwei Untergruppen schreiben. Sowas ist immer entscheidend. Gut, Spezialfall habe ich schon erklärt. Und das zeigen wir also einmal so und dann zeigen wir es noch einmal ohne diese Einschränkung, dass N adisch ist. Und das alles ist Vorbereitung für teilerfremde Operationen. Und der Witz hier wird sein, und deswegen fühlt sich das ganz anders an als alles, was wir vorher gemacht haben, der Witz wird sein, dass wir uns eine ganz komische Menge von Tupeln, von Gruppenelementen hernehmen und darauf dann irgendeine Wirkung haben und dann eine Äquivalenzrelation einführen und so und dann damit irgendwie rumspielen. Also ganz, ganz anders irgendwie. Das machen wir nächste Woche. Okay?